Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke, schön, dich zu hören.
Ja, ich freue mich
auch. Du bist wo?
Oh, ich bin in meinem Büro. Ich war schon im Wald und heute Morgen, es geht los. Die Welt ist schwanger, es wird Frühling. Die Vögel haben schon gebrüllt.
Ah, das hast du aber schön ausgedrückt jetzt, die Welt ist schwanger. Das, oh, wie schön.
Ja, und vor allem die Vögel haben gebrüllt, ist auch schön ausgedrückt.
Die sind richtig laut geworden.
Ja, es schon. War wirklich, es riecht nach Frühling. Es war das, alles, was gefroren war, ist halt jetzt total matschig. Das heißt, die Hunde schauen aus wie kleine Wildschweinchen. Das macht aber nichts. Und jetzt sitze ich am Schreibtisch und ich habe natürlich, das ist ja das Schöne, bei unserem Podcast sieht uns ja niemand. Und ich habe doch immer diese toten Fische an den Augen kleben, diese Glibberdinger.
Und hast du die jetzt auch drauf?
Ja, ja, die ist heute in Pink. Rose.
Lass die aber nicht so lange drauf, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht gut.
Ich lasse die immer drauf, bis die wie so, ja, bis das Glitschige halt weg ist, bis sie halt trocken sind.
Ach, dass das einzieht, ja, vielleicht ist auch das der Sinn der Sache.
Ja, ich gehe mal davon aus.
Die nicht bei mir.
Ja, die wirken bei mir auch nicht, aber ich kriege mittlerweile von allen Seiten, jeder schenkt mir die Glibberdinger. Und ich freue mich total drüber. Und neulich war ich in München und habe mich geschminkt. Und da dachte ich mir im Auto, ich hatte heute noch gar keine Zeit für Glibberdinger. Und habe ich mir die im Auto auf die Schminke draufgeklebt. Geht auch. Und ich habe immer welche dabei. Ich habe genügend, weißt du? Und dann dachte ich mir,
hast du dich gewundert, wenn die Leute von links und rechts ins Auto gucken.
Nee, das nicht. Hätten die ja nicht gesehen, es war ja noch dunkel. Aber ich dachte mir, was passiert denn, wenn die mich jetzt blitzen? Vielleicht, weil ich werde wahrscheinlich bald laufen dürfen, habe ich schon erzählt, oder?
Im privaten Chat, ja.
Ja, ich glaube, dass ich bald laufen darf. Ich war ein bisschen schnell unterwegs in einer klitzekleinen geschlossenen Ortschaft, in der 30 war. Mhm. Ja, aber gut, ich musste noch nie meinen Führerschein abgeben. Ich finde, das muss man auch mal erlebt haben. Und dann gebe ich den
mit Recht.
Und dann gebe ich den im Sommer ab. Ich dachte eben, von wegen, hätte ich die Clipper-Dinger vielleicht drauf gehabt, hätte mich der Blitzer vielleicht nicht wirklich erkannt. Und naja, egal.
Hättest du erstmal widersprechen müssen, weil du kriegst ja diese Rechnung.
Ja, mit also Foto.
Genau,
krieg
dann
ich
musst
öfter.
Du erstmal widersprechen.
Mhm. Bisher habe ich
ja,
noch
solange
nie
es auf der Autobahn ist und so.
Ja. Naja, ich fahre ja auf der Autobahn immer freiwillig langsam, aber ich fahre halt praktisch das Tempo auch innerorts.
Ja, da denke ich immer an Kinder und Hunde, die so auf die Straße
rennen.
Wir vertiefen das Thema jetzt nicht.
Ja, es war mitten in der Nacht. Da sind weder Kinder noch Hunde unterwegs am Tag. Mitten in der Nacht, aber 30 war halt auch mitten in der Nacht für alle. Ich war nur ich und der Blitzer.
Ob sich denn auch die Tiere, die sich da nachts so bewegen, weißt du, so Füchse und so, halten die sich auch an die Geschwindigkeitsbegrenzung?
Natürlich, natürlich.
Die laufen auch nur mit 30.
Die wissen jetzt, die Anke kommt und die ist sehr aktiv im Tierschutz unterwegs und dann kommen die gar nicht.
Mein Mann hat mich letztens auch daran erinnert, dass wenn unsere Tochter jetzt begleitet fahren darf, sie nicht mit mir begleitet fahren darf. Und ich so, warum denn das nicht? Sagt er, naja, bei deiner Punktzahl. Ich so, wie, ich habe Punkte, ich weiß das noch nicht mal. Und die kommen auch durch hier und da mal geblitzt werden. Also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber ich habe erfahren, dass ich meine Tochter gar nicht begleiten darf.
Aha.
Das darfst du ab einer bestimmten Punktzahl nämlich nicht, dann bist du nicht geeignet.
Das ist ja schon. Ja, liebe Frau Pädagogin, das war's dann wohl.
Obwohl ich die bessere Begleiterin bin und meine Tochter sagte, nee, wenn das so ist, macht sie den Führerschein erst mit 18.
Und wahrscheinlich bist du auch die bessere Fahrerin.
Ja, natürlich. Und ich packe viel besser an.
Ja, natürlich. Ich habe neulich gesagt, mein Liebster zu mir, dass unser Auto, wir haben irgend so unterhalten über selbstfahrende Autos und ich so, ich weiß ja nicht, ob ich das möchte, weil er hat von Tempomat erzählt und ich so, wie geht das? Und also ich mache das selber.
Aber dein Auto hat ein Tempomat.
Ja, mein Auto hat einen, aber ich habe keine Ahnung, wie der geht. Also noch fahre ich selbst. Und dann hat er mir erklärt, dass unser Auto selbst einparken kann. Das weiß ich, ja. Das habe ich auch einmal versucht. Nur unser Auto parkt. Ja, du, das kann selbst einparken. Nur das braucht.
Aber du hast andere Ideen.
Naja, sagen wir es mal so, wenn ich in München einparken will, auf der Lindwurmstraße, dann kann das Auto nur einparken, wenn das eine Parklücke ist, in die ich dreimal reinpasse. Also in die Parklücken, in die ich einparke. Da piepst das Ding schon, wenn ich nur auf die Idee komme, dass es einparken soll. Also ich parke, also ich kann richtig gut einparken. Ich fahre halt so Stoßstange, Stoßstange einparken. Ich mache kein anderes Auto kaputt, aber so eine ganz leichte Stoßstangenberührung ist schon mal wichtig, wenn du in München einparken willst. Es geht halt nicht anders.
Aber das ist doch auch der Sinn der Stoßstangen, oder?
Für mich ja, für die Einparkhilfe nein. Die Einparkhilfe ist einfach so wie so ein Anfänger. So von wegen so, okay, da passt ein LKW rein, da kann ich das auch selbst. Das brauche ich da nicht, gell?
Also, nee, das stimmt. Also
die ist ein bisschen
bei mir
doof.
Ist das auch.
Wir haben eine bisschen doofe Einparkhilfe.
Die, wenn hier die Lücken so klein sind, wo man wirklich bezweifelt, dass das Auto da reinpasst. Vielleicht, wenn man es anhebt und setzt es da rein, das könnte gehen. Das sind dann die Stellen, wo mein Mann dann auch sagt, machst du das bitte?
Yes.
Und dann steigt er aus und dann steige ich ein und packe da ein.
Genau.
Weil er sagt, das passt nicht. Und ich so, natürlich passt das. Und das ist dann vielleicht mal ein bisschen hin und her gekurbel und mal so ein bisschen zartes.
Ja, genau.
So berühren, würde ich sagen.
Berühren, ja.
Und dann passt das. Aber dann ist vorne passt kein Streichholzschachtel zwischen und hinten auch nicht.
Ja.
Ich denke mir so, jetzt bleiben wir aber auch erstmal eine Weile hier stehen.
Ja.
Aber das kannst du in der Düsseldorfer Innenstadt auch nur so, sonst findest du keinen Parkplatz, außer mit einem Smart
das
vielleicht,
ist
aber sonst nicht.
Ganz genau, das ist genau das Thema. Und ich meine, wir mögen ja, wenn wir uns berühren und ich mag auch, wenn mein Auto Autos berührt. Das ist Pädagogeneinparken, nennt sich das.
Genau, aber ich habe mal gehört, dass es den Ruf gibt, dass Pädagogen gar nicht so gut einparken. Aber du, das ist ja gar nicht unser Thema heute. Einparken.
Aber Einparken, ich finde Einparken in der Großstadt ein tolles Thema.
Aber ich habe auch keine Angst vor Parklücken. Es ist ja so, weißt du, was ich immer mache, das ist ganz gemein. Wenn sich jemand, also dann fahre ich so rum und dann ist dann eine Parklücke frei. Und vor mir ist dann so ein Golf oder so.
Ja.
Mit einer Dame drin meistens.
Ja.
Und dann stelle ich mich so relativ nah hinter die. Also sie könnte noch einparken, aber ich stehe schon ziemlich nervig hinter ihr und rolle so langsam nach vorne. Mhm. Und das Schöne ist, die meisten werden dann so nervös, dass sie dann sagen, ich suche mir eine andere Parklücke. Und ich freue mich dann jedes Mal und denke mir so, ja.
Okay, das ist die weniger, das ist die weniger nette Seite an dir, die liebe ich aber
auch. Ich mache ja nichts, ich stehe ja
genau.
Nur. Das Gefühl wird ja beim anderen ausgelöst.
Oh ja,
ich stehe ja nur hinter ihr.
Oh herrlich, ja genau.
Aber es gibt auch welche, die machen, die interessiert das nicht, die parken da ein in einer. Und ich merke das ja selber, wenn ich dann an so einer Parklücke stehe, diese Idee haben auch andere Menschen, also das machen auch andere und versuchen das dann bei mir. Und das ist eine total schöne Übung, runterzukommen, zu gucken, was ist da jetzt für ein Gefühl und gehe ich dem jetzt aus dem Weg, mhm. also vermeide ich die Situation mhm. oder jetzt erst recht?
Oder bleibe ich standhaft? Genau, das ist eine gute, genau. das ist eine gute Idee. Du könntest auch für die, die nicht standhaft bleiben, wahlweise für die, die sich aufregen, kurz aufstehen und ihnen eine Visitenkarte vorbringen und sagen.
Ah, das ist ja super. Ja, ne? Bisher war es immer nur der Stinkefinger.
Jetzt nehme ich eine Visitenkarte. Ich würde eine Visitenkarte nehmen. Das ist ein eleganterer Stinkefinger einfach. Und das heißt, schauen Sie mal, das Problem, das Gefühl, das Sie gerade haben, ist Ihr Gefühl. Gucken Sie mal hin. Wo haben Sie denn das schon mal gefühlt?
Am besten nimmt man so einen Greifarm, Anke, weißt du, im Auto, der so einen Verlängerungsstab ja. hat. Und dann machst du das Fenster auf und dann geht dann so eine Visitenkarte zum Fenster des anderen mhm. und dann klopft das so dagegen und dann kann der die mhm. Visitenkarte nehmen. Dann lächelt man den schön an, weil lächeln mhm. können wir beide ja.
Oh ja.
Und dann fahren wir weiter.
Mhm. Die gefällt mir gut, die Idee. Ich hätte noch eine Idee. Ich erzähle gleich eine Geschichte von einem Polizisten, falls ich die noch nicht erzählt habe, ich weiß es nicht mehr. Man könnte sich aber doch auch so eine Visitenkarte wie so ein Taxischild aufs Dach machen. Und je nachdem, wann man das praktisch braucht, wenn sich einer vor oder hinter einem sehr aufregt, könnte man doch dieses Ding einschalten von wegen, und wenn ich Ihnen mal was wegklopfen soll, hier ist meine Nummer.
Ein QR-Code. Ja. Der blinkt dann hinten, so ein QR-Code.
Ja, genau. Oh mein, apropos blinken.
Das ist sehr gut.
Ja, ne? Finde ich auch gut. Ja. Da spart man sich auch das ganze Instagram-Gedöns. Dann kann man Werbung am Auto direkt machen.
Das ist sehr, ja. sehr... Ich will aber, ja, und wo wir ja. beim Thema wären? Du hast gerade einen Stichwort.
Ja, warte
gesagt.
Mal. Ich habe noch...
Wir wollen ja nicht.
Habe ich schon mal erzählt, dass mir mal ein Polizist mein Auto eingeparkt hat? Nee, ne?
Das ist aber nett.
Das muss ich erzählen. In München, ich war schon ein paar Jahre in München, dann hat die mir ein Auto geliehen. Ich glaube, von meinem Bruder war das damals. Also Miltenberger Kennzeichen. Und ich habe eine Freundin besucht, mitten in Schwabing. Und das war eine Einbahnstraße. Ich wusste das, dass es eine Einbahnstraße ist. Und ich dachte mir so, nö, da fahre ich nicht außen rum, da fahre ich jetzt rein. Und dann bin ich reingefahren, hinter mir Polizei. Haben sie mich angehalten und dann war der ziemlich nett, der Polizist. Der hat dann so ein bisschen von wegen, junge Frau, Sie wissen aber schon, was das für ein Schild ist. Ich so, was für ein Schild? Und dann hat er mir erklärt, da wäre ein Einbahnstraßenschild und das gelte auch für Menschen, die ein Miltenberger Kennzeichen haben. Und dann habe ich total, also ich mache es ganz kurz, ich habe auf jeden Fall total geweint und ich so, oh, ich habe mich verfahren und ich muss da parken und der Parkplatz ist so klein und ich komme nicht rein. Und aber da wohnt meine Freundin und die ist krank, die war wirklich krank. Der hatte Rippenfellentzündung. Und ich war wirklich auf einem Freundschaftsbesuch. Oh. Ja. Und dann hat er so viel Mitleid mit mir gehabt. Und dann hat er gesagt, fahren Sie mir hinterher. Und dann bin ich hinter dem Polizeiauto durch die Einbahnstraße. Und dann hat der Polizist mir mein Auto eingeparkt. Weil ich nicht einparken konnte, habe ich ihm gesagt, so nett.
Und wenn dieser Polizist
so nett
jetzt den Podcast hört, Anke.
Danke, lieber Polizist. Das war eine wirkliche Heldentat. Ich erzähle seit Jahrzehnten von diesem Mann. Der war toll. Der war echt toll. Ja. Die waren zu zweit, ne? Also einer der Fahrer. Der Fahrer hat mein Auto eingeparkt. Es war eine schöne Geschichte. So viel zum Einparken in Großstädten. Ich konnte es damals schon, ich wusste auch, dass die Einbahnstraße, ich habe einfach gelogen wie gedruckt.
Hm? Ja, manchmal ist das ganz gut, so, ja,
was uns
nicht so die Wahrheit zu sagen.
Ja, in dem Moment hätte mich die Wahrheit wirklich viel Geld gekostet, mit einem Auto, das mir nicht gehört. Nee, also das war eine Notlüge, das darf man. Das ist ungefähr 35 Jahre her, vielleicht sogar schon länger. Aber ich vergesse es nie.
Hattest du da schon einen Führerschein?
Danke. Ich werde 56. Ich hatte meinen Führerschein mit 18. Jetzt darfst du rechnen.
Ah, oh nee. Ja. Ich jetzt am frühen Morgen.
Ja. Aber ich bin zweimal durchgefallen. Durch die Praxis.
Was?
Ja, ja.
Was
Theorie habe ich
gemacht?
Gleich bestanden. Naja, beim ersten Mal, sagen wir es mal so, habe ich nichts richtig gemacht. Ich glaube, wenn. Und beim zweiten Mal war ich. Beim zweiten Mal. Das hat auch nicht lange gedauert, die erste Prüfung.
Gibt's im Odenwald eine Fahrschule oder warst du dafür in einer nahegelegenen Großstadt?
Nee, im Odenwald haben wir auch kein fließend Wasser und so. ja, nein, also natürlich gibt es im Odenwald eine Fahrschule.
In aber Weilbach gibt's über Land. So,
ja, und nein, da muss man auch eine Autobahnfahrt machen.
Eine.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe eine. Also damals, ist ja schon lange her, musste man eine Überlandfahrt machen, eine Autobahnfahrt, was wir nie gemacht haben. Ich war nie in einer Stadt, aber das habe ich dann einfach gemacht, als ich in München war. Und ich habe beim nettesten Fahrlehrer ever, hallo Herr Knoll, bei dem habe ich meinen Führerschein gemacht. Achtung, und bei dem werde ich auch meinen Bootsführerschein machen, den gibt's nämlich noch. Und bei dem, und der lispelt so ein bisschen und es war so süß, wenn der immer gesagt hat, Anke, da kommt eine Straße von rechts.
So aber nett. Moment mal, der Herr Knoll, ja, muss ja damals sehr jung gewesen sein.
Alt war er nicht. Ich weiß nicht, wie alt der Herr Knoll jetzt ist.
Der Herr Knoll, aber Knoll ist auch ein schöner Name für eine Fahrschule. Fahrschule Knoll.
Ja, genau, und der ist auch ein toller Fahrlehrer. Und ich glaube, das hat ihm richtig leid getan, dass ich durchgefallen bin. Und beim zweiten Mal, ich glaube, da war ich ein bisschen frech. Da hat es geregnet. Und ich wusste aber nicht, wo der Scheibenwischer angeht. Ich habe ein paar andere Sachen auch noch falsch gemacht. Und ich weiß nur, dass der Prüfer so, ja, also Frau Ballmann, es regnet. Würden Sie, ich sehen Sie noch? Und ich so, ja, ich sehe. Und dann hat er noch irgendwie von wegen, ja, würden Sie den Scheibenwischer anmachen? Weil ich sehe nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, naja, aber ich habe ja Prüfung und ich sehe. Und das war, glaube ich, nicht ganz so gut. Und dann war der nicht so nett mehr zu mir. Und dann habe ich auch noch ein paar Fehler gemacht, wieder durchgefallen. Aber gut, ich habe ja den Führerschein jetzt seit vielen Jahren und ich durfte ihn auch immer behalten. Und jetzt gebe ich ihn halt mal wahrscheinlich her. Der Brief ist noch nicht da.
Aber vielleicht kommt er ja am Ende auch gar nicht. Und es stand günstig ein anderes. Nee, es war ja mitten in der Nacht. Ah, das ist schlecht. Na, ist ja auch egal. Ich habe, als ich meinen Autoführerschein hatte, habe ich 2 Jahre später meinen Motorradführerschein
gemacht. Ach komm.
Und ich habe nämlich einen Motorrad.
Du bist eine Rockerbraut?
Ja, voll.
Oh mein Gott.
Zumindest in meinem Führerschein.
Oh mein Gott.
Und was ich aber sagen wollte, ich musste ja dann auch die theoretische Prüfung nochmal machen. Und da gab es früher, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, diesen Autoteil und dann noch ein Zusatz, also es ist so allgemein, ne, was halt fürs Auto auch gilt, und dann nochmal ein Zusatzteil Motorrad. Und den Autoteil habe ich dann nicht bestanden, weil ich da zu viele Fehler hatte. Ich habe einfach angefangen, logisch zu denken.
Ja.
Weil, weißt du, dann weißt du, so eine Brückenunterfahrung und dass man da irgendwas spürt. Ich so, ich spüre da nichts. Und da hatte ich sehr, sehr viele Fehlerpunkte und habe nicht bestanden. Mhm. Bin dann aber da, musste nochmal wiederkommen, bin aber raus, habe mich in mein Auto gesetzt und bin weggefahren. Also diese Logik habe ich auch nicht verstanden, aber gut.
Mal ganz ehrlich, glaubst du allen Ernstes, dass du oder ich, das wird niemals. Ich würde so mit Pauken und Trompeten durch jede Führerscheinprüfung fallen. Ich würde die weder theoretisch noch praktisch bestehen.
Ich merke das jetzt, also du, wenn du Kinder hast in dem Alter, dass sie anfangen, Führerschein zu machen, fangen die auch an, dich zu fragen.
Ja, klar.
Die sitzen im Auto, die wollen dann alles wissen. Und da merke ich, wie wenig ich weiß. Mhm. Meine Tochter sagt immer, Mama, wieso hast denn du überhaupt einen Führerschein? Ja, ja. Das muss man doch wissen. Ich so, naja, vielleicht hat sich das ja auch schon geändert in der Zwischenzeit.
Klar.
Die wichtigen Dinge weiß ich. Ich weiß, was eine Vorfahrtstraße ist.
Naja, also bitte.
Ich weiß, wo du, also solche Dinge weiß ich. Aber so bei manchen Schildern, die auch wirklich gängig sind, da muss ich überlegen.
Echt, bei Schildern schon? Ich dachte eher so Sachen wie so Schulterblick, wo ich mir denke so.
Ach so,
ab einem gewissen Alter hat man ja ständig Nacken, da macht man doch keinen Schulterblick mehr.
Naja, das ja gut, aber doch, doch, da denke ich schon dran, besonders wenn ich sehe, es ist ein Fahrradweg oder so neben
ja,
mir.
Ja, ne, okay, so. Ja gut, klar.
Aber manchmal vergesse ich es natürlich auch, aber ich versuche an sowas zu denken, weil in der Tat so ein toter Winkel kann ja verheerend sein.
Absolut.
Also da ist mir schon eher so ein Schild unwichtig. Mhm. Und bei ich stehe auch oft, man sieht mich auch oft in der Stadt stehen, mein Auto ist bereits geparkt und ich stehe dann vor dem Schild, was irgendetwas bedeutet.
Ja, ja.
Also von wegen, du darfst nicht, Pfeil hier, Pfeil da.
Ja, ja.
Und wenn ich mir da nicht sicher bin, mache ich manchmal ein Foto, schick das meinem Mann und lass mir das erklären.
Ja.
Oder ich fahre einfach woanders hin.
Okay.
Also das habe ich schon auch mal. Ich war gestern in Köln und da ging es mir auch so, dass ich da komisch geparkt habe.
Das ist spannend, gell? Also schau, wegen den Schildern, gerade habe ich noch so großkotzig gesagt, war es schon wegen der Schilder, bei mir steht sogar drauf, was ich tun soll, nämlich 30 fahren, aber die Zahl,
genau.
Das ist irgendwie...
Aber die siehst du nicht mehr wegen der Altersweitsicht.
Ich habe eine Brille.
Das ist keine Ausrede.
Ich habe eine Brille und ich habe vor allem auch... operierte Augen. Also es müsste eigentlich alles gut sein. Nee,
Gott, du hast überhaupt gar keine Ausrede.
Nee.
Schrecklich.
Dummheit.
Das ist keine Ausrede.
Das ist keine Ausrede, das ist eine Tatsache. Ja, okay. Ach Gott, ja. Naja.
Ja, also, aber Anke,
man kann sich aber, glaube ich,
Thema.
Unser Thema, man kann sich, aber das ist jetzt viel wichtiger, man kann sich doch aber aussuchen, wenn man seinen Führerschein abgeben muss, wann man den abgibt, ne? Ist es noch? Weißt du das?
Das kannst du dir aussuchen,
weil
du das ja auch, viele brauchen ja ihren Führerschein tatsächlich auch beruflich.
Ja, das
und du wirst, du wirst da jetzt, das kannst du dir aussuchen.
Super.
Ein Freund von mir, der in Augsburg wohnt, der muss nämlich seinen Führerschein sehr häufig abgeben.
Ach ja.
Und deswegen weiß, weil es da so viele 30er-Zonen gibt, wo der nachts zu schnell durchfährt.
Bei mir war es aber nicht in Augsburg, sondern in der Nähe von Bremen.
Ah, okay. Mhm. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall weiß ich von dem ganz genau, Peter, liebe Grüße an dieser Stelle.
Hallo Peter, ich mag dich.
Dass er den Führerschein, also dass er sich das aussuchen kann.
Gut, ich weiß schon, wann ich ihn abgebe, dann gebe ich den im Sommer ab, da will ich sowieso nicht aus dem Haus. Sehr gut, machen wir.
Das kannst du.
Okay.
Sollten die sich das jetzt nicht verändert haben oder sollte das nicht durch die heutige Wahl geändert werden?
Ah ja, genau. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann ist schon alles entschieden. Ja, ich habe schon lange gewählt. Das ist ja schon, ich habe Briefwahl gemacht, schon ewig her. Und natürlich, falls es irgendjemand interessiert, ich habe mich für Tierschutz und für Kinderschutz eingesetzt. Weil mir das die wichtigsten und für Frieden. Das sind meine wichtigsten Themen. Genau.
Ich habe mich auch lange mit diesem Thema beschäftigt und ich bin ja Zuschauerin, weil ich ja
du bist, du hast ja Migration, du darfst ja nicht wählen, gell?
Ja, das ist, also Migration kann man, mit Migration kann man auch wählen.
Ja.
Mir fehlt die Staatsbürgerschaft. Ich habe keine Staatsbürgerschaft. Und also
keine?
Ich bin nicht staatenlos. Nein, ich habe nicht die deutsche Staatsbürgerschaft.
Ja.
Und das ist der Grund, warum ich nicht wählen darf. Ich könnte sie haben. Ich habe ein Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft, aber ich müsste sie beantragen, proaktiv. Und ich habe das einfach noch nicht gemacht. Und beobachte das Ganze, aber ich lebe in einem Haushalt, wo viele Menschen leben, die halt wählen gehen. Und das ist schon sehr viel Thema hier bei uns im Haus und auch natürlich heute. Jetzt gucken wir ja sehr gespannt auf diese Geschichte heute, die ja jetzt, wenn ihr das alle hört, beim Joggen und so, da wisst ihr ja schon, was jetzt für uns hier am Start ist. Aber jetzt im Moment wissen wir das noch nicht. Aber das ist auch nicht unser Thema.
Nee, also ausnahmsweise haben wir jetzt mal ein Thema, letztes Mal hatten wir auch ein Thema ausgemacht, heute haben wir auch ein Thema ausgemacht und das haben wir jetzt davon, wenn wir ein Thema ausmachen, dass wir nicht mehr spontan plaudern. Unser Thema, und du hast gestern, das war so, gestern Nacht haben wir noch, ich weiß gar nicht, weil wie spät es war, es war sehr spät, hin und her gewhatsappt. Das ist auch ein seltsames Verb, oder? Gewhatsappt.
Ja, das die neue Sprache.
Ja, die neue Sprache, genau. Und dann war deine Idee, ganz philosophisches Thema, der Titel dieses Podcasts nach ungefähr einer halben Stunde heißt...
Ab Minute
bei 24. Ja, super. Heißt, was bleibt von uns, wenn wir offline sind? oder wenn wir offline wären. Spannend.
Ja.
Hat mir sofort gefallen. Und warum hat es mir gefallen? Weil wir beide sind ja schon alt. Alte Seekühe. Und wir beide kennen, ich bin heute sehr charmant, ist dir schon aufgefallen? Ich habe uns gerade als alte Seekühe. Ich mag alte Seekühe.
Ja, ich weiß ja, wie du das meinst.
Ja, liebevoll.
Also ich bin da genau,
sehr liebevoll.
Ich bin da ganz positiv angesprochen.
Finde ich gut. Schön, dass du das so entspannt nehmen kannst. Kann nicht jeder.
Ich stelle mir gerade nur eine alte, entspannte Seekühe.
Oh, herrlich. Ja, schön.
Habe ich vor mir.
Schön.
Aber auch das sieht, also in, vor meinem Auge, ich bin ja sehr visuell,
ja.
Ich stelle mir alles immer sofort in Bildern
vor. Ja, ich auch. Ich sehe die auch gerade vor mir.
Sehe ich gerade vor mir, wie die so schwimmen, so halb auf der Seite, auf dem Rücken. Und das ist gut so.
Absolut.
Gefällt mir.
Mir auch. Ja. Mir auch. Die ist so sympathisch.
Die hat so ein paar Flecken, ein paar Altersflecken hier und da.
Ja, und so ein bisschen schrumpelige Wampe. So schön. Einfach sympathisch.
Ja,
die ruht
sehr,
in sich.
Sehr fest.
Ja, und
ja,
da
total.
Ist, ja, genau.
Also da ist das, nichts, was unstimmig
nein.
wäre. Das ist einfach so, wie es ist, gut.
Ja, genau.
So durch das, was es auslöst in einem. Ich finde, wenn man diesen Tieren zuschaut, das erzeugt in mir so eine Ruhe.
Mir auch.
Also so, ich würde statt Kaminfeuer im Fernsehen, würde ich Seekühe im Wasser anmachen.
Ja, ich mache das. Also ich habe dir auch eine geschickt. Wahrscheinlich sprichst du sogar von der. Ich habe dir gestern dieses Bild geschickt.
Ja.
Wir schicken uns immer so Bildchen auch hin und her. Und vorzugsweise im Wasser schwebende Seekühe. Ist einfach so
schön. Das ist dann
so
die
schön.
Nonverbale Kommunikation. Mhm. Wenn wir nicht offline sind.
Genau, das würde ich zum Beispiel vermissen. Nur, wie gesagt, das Thema ist ja spannend und vielleicht hören uns ja auch ein paar Menschen zu, die auch ein bisschen alt sind und oder älter. Wir kennen ja
also über
die Offline-Zeit. Also ich weiß ja, wie es ist, du weißt ja auch, wie es ist, ohne Handy zu leben, ohne Internet zu leben. Natürlich ohne Social Media.
Ja.
Die Frage ist, was wäre wirklich, wenn wir es wieder tun müssten? An ein paar Stellen, weiß ich, würde es mir fehlen, einfach so mit dir jetzt hin und her zu WhatsAppen, Seku-Videos zu schicken. Aber ich könnte es und es wäre, würde mein Leben nicht ärmer machen. Also mir,
ich sehne mich manchmal sehr danach.
Ich auch.
Also es gibt ja Menschen
ich
werde definitiv dazugehören demnächst.
Ja.
Also ich möchte das unbedingt. Ich fand das auch bei dir schön. Du bist ja oder warst Vorschein on schon mal zeitweise offline beziehungsweise, ja doch, du hast ja immer mal eine Zeit, wo du nicht auf Instagram und so bist. Okay, mit dem Handy, WhatsApp und so, ja, aber dann bist du zumindest nicht auf Instagram aktiv.
Zweimal also pro Jahr mache ich das. Also ich mache das einmal im Sommer, einmal im Winter und zwar mindestens 2 Monate, wenn nicht sogar länger. Das heißt, ich bin nur circa 50-60% des Jahres überhaupt in den sozialen Medien. Ich würde 100% nicht schaffen. Schafft meine Psyche nicht.
Wenn man sich aber mal so anschaut, also so die Jugendlichen von heute, ich habe das mal nachgeschaut, da gibt es irgendwie so eine Studie oder Erhebung aus dem letzten Jahr, dass die, und das ist echt krass, finde ich, die Zahl, 64 Stunden pro Woche auf Social Media verbringen. Das sind das sind 2 Arbeitswochen. Und das in einer Zeit, wo wir für nichts Zeit haben, wo wir, ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel ich auf Social Media bin, aber ich weiß viel zu viel. Bildschirmzeit, das sind wirklich Stunden, die da am Tag. Und ich weiß gar nicht, wie oder wann. Jetzt hat mir aber meine Tochter erklärt, dass zu Bildschirmzeit die Zeit gehört, wenn der Bildschirm an ist. Also zum Beispiel auch jetzt, während wir telefonieren, das ist Bildschirmzeit. So. Oder wenn ich mir vielleicht ein Hörbuch anhöre, das ist auch Bildschirmzeit. Die Puh, also ich scroll da nicht die ganze Zeit durchs Internet.
Ja, aber das schreibt es genau.
Ich merke aber, wie mich das catcht, wie ich in diesen Sog verfalle.
Total.
Und ich meine, das ist ja, letztens habe ich gehört, das fand ich so einen schönen Ausdruck, das Internet ist der, oder Social Media oder das Handy ist der Schnuller der Erwachsenen.
Ja, kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen. Und ja, das ist ja, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, wenn bei mir Menschen in der Beratung sind, die Zeitthemen haben, von wegen, ich habe keine Zeit für XYZ. Das Erste, was ich mache, ich sage, oh, lassen Sie uns mal auf Ihre Bildschirmzeit schauen. Und also bei meinem Handy, das unterteilt ganz klar, ob ich zum Beispiel online bin bei WhatsApp oder ob ich bei Instagram bin oder Facebook, wo auch immer. Und ich habe mir Bildschirmzeit so einen Wecker eingebaut. Bei mir schreibt es, wenn ich eine Viertelstunde bei Instagram bin, momentan habe ich 15 Minuten pro Tag, schreibt mir mein Handy hin, von wegen, dass die Bildschirmzeit jetzt dann gleich zu Ende geht. Und dann kann ich natürlich auch sagen, von wegen, nee, heute zählt es nicht. Und eine Viertelstunde ist gleich vorbei. Das ist der Wahnsinn. Das sind irgendwie einmal Post, einmal ein bisschen gucken und da ist die Viertelstunde schon rum. Und ich merke aber, ist mir Social Media nicht wichtig genug. Ich finde auch Social Media nicht social, sondern ich glaube, ich mache das natürlich auch, um ein bisschen Präsenz zu zeigen. Dann mache ich so meine Tierchen gelegentlich, von Tieren lernen, das macht mir Spaß. Unser Podcast macht mir Spaß, aber dieses von wegen, ich filme mich dann morgens im Bett, wahlweise, wenn ich mir meine Clipperdinger auf die Augen klebe und jede Regung meines Lebens muss in die Öffentlichkeit, definitiv nein. Vielleicht kann ich das für mich so entscheiden, weil ich einfach wirklich schon alt bin und die Präsenz nicht mehr wirklich brauche. Und ich überlege ja, das weißt du von mir, das wissen auch unsere Zuhörenden, ich überlege mir ungefähr alle 4 Wochen, ob ich komplett rausgehe, komplett weg von allem. Merke aber, das ist auch nicht wirklich Sinn und Zweck der Übung, sondern ich glaube, ich brauche einen guten Umgang damit. Und für mich, dieses von wegen der Podcast-Titel, was bleibt, wenn wir offline wären, es würde ja alles bleiben bei mir, außer Social Media. Der Rest würde bleiben.
Ja, Social Media ist aber, wenn man es halt mal auch arbeitstechnisch betrachtet, ein sehr großes Tool zum Kennenlernen. Also mittlerweile hat sich das ja als größte Marktplattform.
Ja, ja.
Man müsste dann etwas anderes haben, um halt bekannt zu werden, um halt seine Angebote, weil ich glaube nicht mal, dass es nicht möglich wäre, aber ich glaube, dadurch, dass viele, viele Menschen ja Social Media und so konsumieren, dass sie dann früher das Angebot finden, also dass dann vielleicht so diese Suche nach jemanden oder auch lokale Suchen, es würde sich ja auch wieder sehr viel lokal abspielen. Ich weiß nicht, ob ohne Social Media in Bayern jemand wüsste, was ich für ein Angebot habe.
Dafür ist es ja auch gut, deswegen machen wir es ja auch. Und das ist natürlich, um bekannt zu, also um deinen Namen überhaupt irgendwo zu lesen. Also ich weiß nicht, wenn ich irgendwas suche, ich suche immer noch, aber das mag wirklich sein, wegen Alter. Ich bin zum Beispiel nicht bei TikTok, also doch, ich habe sogar einen Account bei TikTok, aber noch nichts gemacht. Das ist mir zu schnell, zu wild, zu keine Ahnung was alles. Wenn ich, was weiß ich, einen Friseur suche, ich google von wegen Friseur Augsburg. Ja. Ich gucke überhaupt nicht bei Social Media nach irgendwas, weil die Qualität bei Social Media natürlich auch sehr fragwürdig ist, weil es ja so ganz leicht ist. Dann, was ich immer wieder merke, wenn man so schaut von wegen Bekanntheit und wer bucht was. Und also da ist bei mir Social Media völlig uninteressant. Da sind Newsletter interessant. Also Dinge, die ich zum Beispiel in einem Newsletter schreibe, da versuche ich, dass ich die eben nicht bei Social Media schreibe, dass es eine gewisse Exklusivität hat oder einfach erst ein paar Tage, Wochen, Monate später.
Es hat ja auch eine ganz andere Verbindlichkeit.
Für mich auch,
Instagram und Co. ist so eine schnelllebige Sache. Und wenn ich jetzt mal so weiter darüber nachdenke, es mag zwar sein, dass Leute den Inhalt konsumieren, aber wirklich zu Geschäftsverbindungen kommt es eigentlich ja erst, auch gerade ja in unserem Tätigkeitsfeld, wenn auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist. Und das ist ja auf Social Media sehr fragwürdig und das ist ja auch eine sehr fragile Geschichte.
Fragil gefällt mir gut. Fragwürdig weiß ich nicht, aber ich denke, dass viele Menschen natürlich sehr, sehr viel posten. Dadurch entsteht ja auch dieses Vertrauensverhältnis, dieses, okay, die kenne ich, da weiß ich, was die nachts anhat, ich weiß, wie viele Kinder die hat. Ja. Man hat ja so dieses Gefühl, man kennt jemanden wirklich. Und das, glaube ich, ist der größte Denkfehler überhaupt. Also nur weil ich jemanden über Social Media kenne, weiß ich ja nur das von ihm, was er mir zeigt.
Und das ist ja immer, weil jeder Klick, also alles, was ich poste, und das ist bei jedem so, da überlegt man sich nochmal, poste ich das jetzt oder poste ich das nicht? Wir sind ja nicht bei Big Brother so, dass man, man muss ja schon noch selber entscheiden, was mache ich denn? Und deswegen, das sind immer nur Dinge, die gezeigt werden wollen. Und dahinter schaut die Realität ganz anders aus oft. Und Menschen danach zu beurteilen, wie, ich meine, man kann sich schon eine Idee machen. Also wenn jemand eine tägliche Story macht und sowas erzählt, dann höre ich ja schon, kann ich schon ein bisschen was raushören. Aber was für Informationen kommen, die sind gefiltert. Die filtert ja jeder Mensch, weil er zeigt nur das, was er zeigen will. Und in einer wirklichen Beziehung sehe ich ja auch, was dahinter steckt. Ich erlebe den Menschen ja ganz anders. Aber es wird ja total vorgegaukelt, was auch so ein Problem in Anführungsstrichen ist, dass sich manche Menschen Meinungen bilden über andere und diese Menschen ja überhaupt nicht kennen. Also gerade wenn man ja auch mit kritischen Themen auf Instagram oder so unterwegs ist, merkt man ja, wie schnell sich jemand eine Idee über einen gemacht hat und diese Idee und auch gerne mal persönlich wird, aber diese Idee ja überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und gerade Instagram ist sehr, sehr, sehr oberflächlich. Das ist alles sehr, sehr, sehr. Ich bin auch gar nicht so gerne auf Instagram, auch nicht. Und das sieht man auch an meinem Feed, das ist nicht so durchlaufend. Also, dass ich da eine Regelmäßigkeit habe. Ist vielleicht nicht so geschäftstüchtig, aber mir macht es einfach nicht so viel Freude.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das unbedingt geschäftstüchtig ist. Also ich hatte heute Morgen noch, habe ich mit einer Freundin telefoniert, die auch auf Instagram ist und auch Angebote hat in einem anderen Bereich. Und da haben wir uns auch über regelmäßiges Posten, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt gerade mal seit ein paar Wochen schon wieder, also nach der Winterpause, und ich könnte schon wieder eine Frühlingspause machen, wo ich mir denke, es fehlt mir halt so gar nicht. Und das merke ich auch. Also wenn ich irgendwo richtig leidenschaftlich dabei bin, dann will ich das haben. Also auch wenn das anstrengend ist. Also ich bin überhaupt niemand, der sich vor Anstrengungen drückt. Wir schreiben ja gerade ein Büchlein. Das ist auch anstrengend. Und trotzdem verbringe ich da gern Zeit mit. Ich strenge mich gern an. Und ich merke, dass mich Social Media mehr nervt als begeistert. Und trotzdem ist auch mir, also eben, um mal auf den Punkt zurückzukommen, von wegen Verkaufen und Angebote, also ich kann in meinem, also im Lernmeer jetzt und auch was die Stiftung angeht, ich merke, Social Media ist nicht die Plattform, die sich in Anführungszeichen rentiert. Passiert nicht viel. Klar gibt's da mal eine Anfrage, aber im Vergleich zu E-Mails zum Beispiel oder irgendwie einen Vortrag von wegen Frau Ballmann, wir haben Sie da und da gesehen, und da denke ich mir oft von wegen so, ich müsste deutlicher werden, wenn dann so die Frage kommt, bieten Sie auch Inhouse-Fortbildungen an, wo ich mir denke so, ja, seit 2007 schon. Und das scheine ich nicht klar genug zu kommunizieren, von wegen, was tue ich. Gleichzeitig denke ich mir, boah, es ist mir aber auch zu blöd, jeden Tag einen Post zu machen, wo ich dann erstmal irgendwie Betroffenheit auslöse, um dann zu sagen, und übrigens, also wenn Sie dieses Problem haben, ich hätte da eine Lösung. Oh, ich habe da keinen Bock drauf. Das bin ich einfach nicht. Das heißt, das würde von mir bleiben, wenn Social Media weg wäre. Ich bin immer noch viel mehr vielmehr nicht in den sozialen Medien. Und wie gesagt, wir bleiben natürlich dabei und wir werden auch unser Büchlein posten. Und natürlich, wenn wir irgendwo sind und einen Vortrag halten und was machen oder mal irgendeine Idee, mal ein Bildchen, mal ein Kind, also Kind natürlich nicht, aber mal eine Geschichte über Kinder. Alles das wird bleiben, aber letztendlich glaube ich sogar, dass die sozialen Medien, natürlich sind sie nicht mehr wegzudenken und ich weiß nicht, wie viel wirklich bleiben würde, weil sie sind halt mittlerweile so präsent, dass sie zum Teil ja die Realität sogar dominieren. Es gibt ja ein paar Menschen, die sind der Meinung, dass wir immer mehr in die virtuellen Welten gehen und dass sich das praktisch die Exklusivität wahlweise, die Bildung der Zukunft natürlich virtuell auch abspielt, aber dass Menschen, die sich nicht in virtuelle Welten stürzen und auch mit irgendwelchen Brillen irgendwelche Computerspiele spielen und was es alles gibt mittlerweile, dass das im Prinzip der neue Luxus sein wird. Und ich kann mir das gut vorstellen. Weil es ist schon sehr, auch sehr betäubend. Und weil du gesagt hast, von wegen, wie lange die Menschen in den sozialen Medien sind. Es gibt auch, das weiß ich, relativ viele Untersuchungen drüber. Je länger die Social Media, also ganz exklusiv hier Social Media Zeit, Insta und TikTok, dass die verbrachte Zeit damit zusammenhängt mit der, und zwar kausal zusammenhängt, mit der Depressionshäufigkeit. Und jetzt guckt ihr die Jugendlichen an. Da mache ich mir echt Sorgen.
Ich habe mit meinen Kindern so einen Deal, wenn die, also mit den Großen jetzt nicht mehr, die sind ja richtig erwachsen schon, dass wenn wir zum Beispiel, wenn ich die abends irgendwo abhole oder ich fahre sie irgendwo hin oder so, was ich super, super gerne mache, ne, also wenn mein Kind mich anruft und sagt, kannst du mich irgendwo abholen und wenn es möglich ist, ne, dann mache ich das. Aber gerne, nicht weil ich das Gefühl habe, ich bin hier ein Taxi, sondern ich mache es gerne, weil mir das so eine Zeit mit meinem Kind beschert. Wir haben aber das Abkommen, dass das Handy dann in der Tasche bleibt. Also ne, dann möchte ich auch mit meinem Kind kommunizieren und sei es denn nur schweigend nebeneinander zu sein. Ich möchte nicht, dass mein Kind dann in eine andere Sphäre abdriftet. Ja. Und das wissen die und dieses Abkommen haben wir. Oder wenn ich sie morgens zur Schule gefahren habe, dann war für mich wichtig, also wenn sie im Handy scrollen wollen, können sie mit dem Bus fahren. Wenn ich sie fahre, möchte ich, dass das weg ist, weil das ist so eine unfassbare Quality Time. Weil wo bin ich mit meinen Kindern auf so engem Raum für eine halbe, dreiviertel Stunde? Das ist ja überhaupt nicht, weil die ja immer irgendwas anderes machen. Und deswegen finde ich diese Zeit so wichtig, aber nur ohne Handy. Und wenn ich mir, du hast eben was von diesen virtuellen Brillen erzählt, wo du ziehst dir eine Brille an und du bist ja im Hier und Jetzt unterwegs. Aber dadurch, dass du ja so eine Brille auf hast, sieht die Welt ganz anders aus.
Allerdings.
So. Also die Welt wirkt ja komplett anders. Und wenn du halt diese Brille absetzt, bist du wieder in der sogenannten Realität. Und manchmal kommt es mir so vor, als würden Menschen, ohne dass sie es wissen, schon mit so einer virtuellen Brille durch die Gegend laufen, weil sie auch so in ihren ganzen Themen gefangen sind, in ihren Existenzen, die sie so in sich haben. Also weißt du, wenn die dann so mit ihren inneren Anteilen unterwegs sind oder Schatten oder wie man es auch immer nennen möchte, da würde ich mir auch mal wünschen, dass man diese virtuelle Brille, die man ja gar nicht auf hat, aber irgendwie doch auf hat, vielleicht auch mal absetzt und merkt, im Hier und Jetzt sieht es eigentlich ganz anders aus. Also das finde ich auch eine schöne Übertragung von, also so weit sind wir auch jetzt schon nicht entfernt, obwohl wir ja gar keine Brille wirklich anhaben, haben wir doch eine Brille an, weil wir die Welt durch etwas sehen, was nicht real ist.
Naja gut, wir sehen die Welt durch.
Oder ist das jetzt zu abstrakt?
Na, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich glaube nur, dass wir die Welt durchaus immer durch unsere Brillen sehen und das ist ja unsere Realität. Und wenn wir, und ich glaube sogar, dass das wichtig ist, dass wir diese verschiedenen Realitäten haben, deswegen sprechen wir ja auch miteinander. Nur, wenn wir heute die virtuellen Brillen aufhaben, weil wir gar nicht mal jetzt nur irgendwelche Spiele spielen, sondern uns im virtuellen Raum bewegen. Ja. Das gibt's ja alles schon. Das muss ja nicht erfunden werden. Wir haben's ja. Also ich habe es noch nicht, aber ich will es auch erstmal nicht. Solange ich mich davor schützen kann, werde ich mich davor schützen, weil ich einfach lieber durch den Wald laufe und nicht die Brille aufsetze, wo ich dann durch den Wald laufe.
Ja, ich weiß auch nicht, ob mir nicht schwindelig werden würde. Also
ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die sind mittlerweile so gut, dass dir eben nicht mehr schwindelig wird. Und ich glaube auch, also gibt es ja auch schon, es gibt ja auch schon Kinos, wo dann irgendwie Gerüche rauskommen und so weiter. Und es wird natürlich in den nächsten Jahren, also das kriegen wir, denke ich mal, alles noch mit, wie man zum Beispiel den Bootsführerschein macht. Und da muss man nicht mehr irgendwie auf dem Meer fahren in der praktischen Prüfung, sondern man macht es dann gefahrlos auf dem Holodeck. Holodeck, ich habe vor vielen, vielen Jahren fand ich Raumschiff Enterprise. Ich verwechsel es übrigens immer noch mit Star Wars und Star Trek. Ich check's nicht. Oh, ich weiß jetzt wer. Annika, es tut
Enterprise.
Mir leid.
Aber Raumschiff Enterprise ist Raumschiff Enterprise mit Mr.
Ja, genau. Und genau. Oh. Und Star Wars, das ist mit Darth Vader und das andere ist mit Captain Kirk. Genau. Also ich meine jetzt.
Ich kenne auch nur Raumschiff Enterprise, wo man sich hin und her beamen konnte.
Ja, genau.
Ist man in so eine Kabine gegangen und dann konnte man
ja,
sich
genau.
beamen. Mehr weiß ich auch nicht.
Okay. Also das können die anderen, glaube ich, auch. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich meine jetzt das mit Captain Kirk und so weiter. Nee, Quatsch. Doch, da war das Holodeck, ne? Holodeck, das ist es.
Ja, ja,
genau.
Captain Kirk. Genau. Und dann gibt es den Mr. Spock.
Ja, genau.
Der hat
den so spitze Ohren hat der und so Schlitzaugen. Mhm. Genau. Ich mochte übrigens immer Kanzler Troy sehr. Das ist diese Psychologin, wer auch immer.
Wir reden uns um Kopf und Kragen, Anke, wenn wir da näher eintauchen. Alle, die Fans sind, werden sich denken, Banausen.
Ja, dann ist es halt so. Dann müssen die sich halt denken, Banausen. Wir können andere Dinge. Ich wollte ja eigentlich auch nur erzählen, dass ich mir immer einen Communicator gewünscht habe, weil ich das toll finde. Ich habe einen, gell? Mit dem communicate ich jeden Tag. Und dann fand ich immer toll das Holodeck. Es gibt sie inzwischen auch, die Holodecks. Also alles, was wir in unserer Kindheit und Jugend angeguckt haben, haben wir. Und Elon Musk hat auch die Raumschiffe. Den bräuchte ich jetzt nicht, aber der hat die Raumschiffe. Und
ich habe auch letztens gesehen, dass der irgendwelche Roboter innen hat, die Kinder austragen.
Habe ich gesehen, ja. Habe ich auf Social Media gesehen. Ja gut, auch
sehr
das.
Spooky.
Ja, aber das war ja auch nur noch eine Frage der Zeit. Mittlerweile kann man ja auch Fleisch aus einer Zelle im Labor züchten. Das ist noch wahnsinnig teuer, deswegen kann man es eigentlich noch nicht wirklich kaufen. Aber in ein paar Jahren kann ich Schnitzel essen, ohne dass jemals ein Tier dafür gestorben ist. Aber ach so, bin auch dann. Ich bleibe jetzt vegan, das gefällt mir ja. Das werden wir alles kriegen. Also es gibt ja jetzt schon diese ganzen Sachen, die Beyond Meat und so weiter heißen. Das wird schon was Ähnliches schon sein. Ich esse es nicht. Wie hieß denn dieses Ding, das Essen Replikator? Wie hieß dieses Ding, das Essen macht Replikator? Wo man praktisch eingibt von wegen, mach mir einen Vanilleeis in Schlumpfform und dann kommt das Ding unten raus. Sowas gibt's auch schon. Das sieht so ein bisschen aus wie ein 3D-Drucker. Es war Raumschiff Enterprise. bei Raumschiff. Ach, ich bin so
also
international.
3D-Drucker haben wir hier auch.
Ja, schau. Und da hat deine Tochter uns. Ja, und die hat uns Seekühe gemacht. Die sind so schön. Also schau, wir sind bereits da. Was wir so in unserer Jugend gesehen haben. Und warum erzählen wir das jetzt eigentlich? Ja genau, wegen virtueller Welten. Und meine Sorge ist nicht die virtuelle Welt, sondern dass wir die echte, also die reale Welt, wie auch immer wir sie sehen, durch welche Brillen, dass wir die verlieren. Und ich bin ja der Meinung, dass die Erde an sich ein Lebewesen ist. Also, dass das nicht eine Zusammenkunft von irgendwelchen, keine Ahnung, Steinchen ist, die irgendwie, also aus Sternenstaub entstanden ist, was sie übrigens ist, das ist Physik. Das kann man nachweisen. Wir alle sind Sternenstaub. Und die Erde ist ja ein Planet, der lebt. Das kriegen wir ja bei jedem Vulkanausbruch mit. Die Erde bewegt sich ja, die verändert sich ja. Und ich laufe ja oft durch den Wald und ich bin heute Morgen hier auch gelaufen und ich denke mir die ganze Zeit, natürlich lebt alles um uns rum. Die Bäume leben, du siehst schon das Gras jetzt wachsen, es fängt schon langsam an, das Grün verändert sich. Du siehst schon an den Bäumen, ich sag ja, wir sind hier frühlingsschwanger. Du siehst ganz winzige grüne Pünktchen an den Bäumen. Das ist doch Leben pur. Und für mich ist halt das Virtuelle gut gemacht, aber halt tot.
Wenn ich mir die Medienerziehung auch bei Kindern angucke, also ich habe mich ja lange damit beschäftigt, erstmal, weil ich selber Kinder habe und zweitens Kinder ja auch begleite und drittens auch noch Vorträge und Seminare auch zu diesem Thema gebe. Und da finde ich es immer am wichtigsten, dass ankommt, dass eine Abstinenz von Medien die beste Medienerziehung ist. Da ist dann immer so das Argument gewesen, na, aber Kinder müssen ja auch lernen, damit umzugehen, damit sie es später können. Ich sage, das finde ich den größten Betrug überhaupt, weil wenn wir, also ich als Kind.
Boah, ich sehe die Tomaten fliegen, du wirst gerade voller Tomatensaft.
Ach ja, das bin ich dann aber gerne, da stehe ich dann auch so. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich als Kind, da gab es ja noch gar keine Medien. Ein bisschen später gab es dann diesen, weiß ich nicht, ominösen Commodore und keine Ahnung.
Ja gut, also ein Buch ist auch ein Medium. Es gab noch keine digitalen Medien.
Ich meine digitale. Mhm. Ich spreche von digitalen Medien, ne? Um Gottes Willen. Ich spreche nicht von Büchern, die kleinen Kindern von ihren Eltern vorgelesen werden.
Da spreche ich nicht verstehe von. Dich. So. Ich möchte dich nur ein bisschen schützen.
Das, was wir heute den Kindern mitgeben, also ich hätte meinen Kindern den Umgang mit einer Maus beibringen müssen, weil früher gab es halt Touchscreen noch nicht. Ja. Das heißt also, das, was sie damals gelernt hätten, hätten sie ja heute gar nicht anwenden können, weil es ja schlichtweg gar nicht mehr gibt. Ja. In meiner Erziehung, und da spreche ich jetzt auch mal als Mutter und auch als jemand, der es mitbekommt, wie sich Kinder entwickeln, und mir fehlt vielleicht jetzt die wissenschaftliche Fußnote, dass ich gemerkt habe, je weniger Medien, also soziale Medien, elektrische, elektronische Medien genutzt wurden von den Kindern, umso medienkompetenter wurden sie. Mhm. Also in meinem Umkreis beobachtbar, keine Feldstudie von 3.000, 4.000, 5.000 Kindern. Mhm. Mir war es wichtig, dass die Kinder eine innere Kompetenz entwickeln, mit Situationen umzugehen, die ihnen dann in der virtuellen Welt eventuell begegnen können. Dafür brauche ich aber erstmal eine innere Stabilität. Und diese innere Stabilität, die erreiche ich in sozialen Kontakten, in zwischenmenschlichen Kontakten, ich gehe wirklich ganz real mit einem Thema um. Einer meiner Söhne hat einen Freund, der sehr früh mit Medienkonsum umgeben war und seine Eltern auch der Meinung waren, das muss so sein, weil er muss früh lernen, sich auf die heutige moderne Welt vorzubereiten. Ich erinnere mich noch an eine Situation, eigentlich beschreibt es das ganz gut, dass wir hatten immer viele Kinder im Haus und wir haben eine Kugelbahn gebaut, weißt du, dann über eine Etage ging das, Treppe runter, hier waren immer die wildesten Konstrukte, wo wir so mit Holz Kugelbahnen gebaut haben. Und dann haben die eine Kugelbahn gebaut und er legte die Kugel, Achtung, unten hin. Ich habe ihn angeguckt. Sagt, was wird das denn jetzt? Mhm. Und dann hat er es schon auch verstanden, dass das nicht der richtige Platz der Kugel ist, weil es passiert nicht viel, wenn die Kugel unten hingelegt wird.
Das ist spannend, weil da fällt mir jetzt ein, dass Kinder über eine gewisse intuitive Physik verfügen, aber anscheinend kann man das auch zerstören.
Aber du musst das auch üben.
Ja, natürlich.
Es kann halt ja sein, dass gewisse Dinge da sind, aber wenn du das nicht übst. So. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, meine Kinder, die gerade so meine Jüngste, ich habe die, wenn ich die irgendwo draußen gesucht habe, musste ich eigentlich nicht so in Straßenhöhe gucken, sondern vornehmlich in Baumwipfel, weil da habe ich die gefunden, in irgendwelchen Baumkronen, alles was bekletterbar war, da hat die sich bewegt. Und jetzt, und das ist ja schon auch wieder erwiesen und das weiß man, die kindliche Bewegung, wenn du dich bewegst, wenn du einschätzt, ist dieser Ast noch tragbar oder nicht? Kann ich mich da drauf verlassen? Ja. Dann bildet sich ja eine innere Stabilität. Ja. Es bildet sich was im Inneren. Und das, meine ich, muss ausgebildet werden in den Zeitfenstern, die als Kind vonnöten sind. Und leider hat ja evolutionär betrachtet, wusste man noch nicht, dass heutige Kinder 64 Stunden pro Woche auf Social Media unterwegs sind. Oder überhaupt so ein, ich weiß gar nicht, wann das geschafft werden kann. Weißt du, aber dann bleibt nicht mehr so viel Zeit. Und gerade die frühe Kindheit mit ihrer Bewegungsentwicklung. Wenn du ein Kind eine Stunde lang vor einem Fernseher parkst oder vor einem Tablet, diese Zeit ist ja für Entwicklung nicht da, die auf einer anderen Ebene stattfinden muss. Oder auch Interaktion. Ich sehe es auch ganz viel, dass Kinder sehr viel, Eltern gehen essen. Und ich sehe so viele Kinder, die dann vorm Tablet sitzen und halt in dieses Tablet schauen, während die Eltern miteinander kommunizieren. Mhm. Und ich will das jetzt gar nicht verurteilen, es gibt bestimmt Gründe und ich habe das auch gemacht und ne, so, okay, es gab keine Tablets, als sie klein waren, aber vielleicht irgendwas anderes. Mhm. Wie wichtig wäre es aber, mit seinem Kind in Interaktion zu treten, zu gucken, was brauchst du gerade? Hast du überhaupt die Fähigkeit, jetzt schon so lange hier zu sitzen? Machen wir vielleicht irgendetwas anderes? Wie unterhalten wir uns? Wie gehen wir aufeinander ein? Wie schaffe ich es als Elternteil, dich zu regulieren und mit dir in Kontakt zu bleiben, dass du hier bei mir bleibst? Oder muss ich dich ablenken?
Ja, und durch die Ablenkung auch passiert einfach auch sowas wie eine Entfremdung. Und ich glaube, dass das sowohl zwischen Eltern und Kindern als auch zwischen Erzieherinnen, Erziehern, Lehrerinnen, Lehrern und Kindern die persönliche Beziehung leidet durch zu viel soziale Medien und die eben, die sind nicht sozial. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir uns anschauen, was da passiert und wie kommuniziert wird und welche Gefahren auch in den sozialen Medien, gerade für Kinder und Jugendlichen sind, von wegen Mobbing und diese ganzen Geschichten, die es da natürlich viel leichter sind durch die ganzen
durch die Anonymität
ganz genau. Es gibt ja nicht umsonst diese Organisation Innocence in Danger, wo es wirklich auch um ganz viel sexuellen Missbrauch geht und ganz viele Gefahren. Dann diese Challenges, die es gibt. Also das Kühe erschrecken ist ja noch das Harmloseste. Momentan gibt es so eine Challenge, wo sich Jugendliche Ibuprofen in Massen einwerfen, um zu gucken, was passiert. Das sind einfach solche Gefahren. Und ich glaube auch, dass du diesen Gefahren, wenn du jung bist, nur begegnen kannst, wenn du dich kennst, wenn du weißt, wie du ganz funktionierst. Genau. Und das immer wieder bei deinem jüngsten Kind, das in den Baumwipfeln zu finden war, wie ein Äffchen. Mhm. Mhm. Und das meinte ich eben auch mit intuitiver Physik. Du musst ja die Welt, du musst sie erfahren. Gerald Hüther fällt mir da sofort ein.
Genau.
Dann der Herr, der Gerd Schäfer fällt mir ein. Diese ganzen Menschen, die sich ganz viel mit Lernen beschäftigt haben, wo du einfach wirklich Erfahrungen machst, indem du deinen Körper einsetzt, über die Sinne einfach. Und die Sinne sind natürlich bei sowas wie einer virtuellen Welt, die spricht andere Sinne an, die dürfen auch dabei sein, aber nicht in den ganz jungen Jahren dürfen die nicht dominieren. Und ja, natürlich, es gibt die ganzen Aktionen, wie wichtig auch digitale Bildung ist. Ich habe ja da ein großes Fragezeichen dahinter. Wenn ich an Krippen denke, eine ganz klare Meinung zu digitaler Bildung. Wenn ich an Kindergarten denke, da können wir dann auch nochmal drüber reden. Und ich merke halt, wenn das wirklich, wenn die Programme, die es da gibt, wenn das gut gemacht ist, können wir damit gut leben. Aber was sehe ich in der Praxis oft? Leider genau das, was nicht gemeint war, nämlich Kinder, die mit dieses unglückselige Fröschchenspiel auf dem Tablet spielen. So kurz vorm Abholen, wenn man nichts mehr zum Spielen rausholen will, kriegt halt dann das Kind das Tablet in die Hand gedrückt und da Fröschchen spielen, wo ich mir denke so, nee, das ist nicht digitale Bildung, das ist digitale, ich verblöde aktiv ein Kind.
Und ja, und da sehen wir wieder, dass die Umsetzung natürlich wieder, dass wir, und da brauchen wir eine Haltung des Mitgefühls und der Pädagogik des Mitgefühls.
So ist es.
Wo Kinder wirklich, wirklich gesehen werden und gut begleitet. Aber für mich ist es eben auch, ich denke, je jünger, also wenn Eltern auch zu mir kommen und sagen, ja, wie mache ich das denn? Ich will meinem Kind aber nur 10 Minuten erlauben und hin und her. Wie kriege ich das denn dazu, dass es eben nicht so viel konsumiert? Und da ist schon meine Antwort gerne, lass es, weil solange dein Kind das nicht kennt, wird es es auch nicht einfordern. Und gerade beim ersten Kind, wenn es noch keine größeren Geschwister gibt, ist das ja noch relativ einfach, wenn man sich selbst im Griff hat. Also man ist ja auch immer ein Beispiel. Nee,
aber,
und wenn ich die ganze Zeit in der Kommunikation vorm Handy hänge, während ich den Kinderwagen schiebe, in mein Handy schaue, da trenne ich mich ja auch vom Kind. Und wenn das Kind merkt, da ist ein Gegenstand, der so interessant ist, der auch interessanter ist als ich, also die Kommunikation mit mir ist nicht so interessant wie mit diesem Gegenstand, ist natürlich, da ist natürlich die, die Faszination unfassbar. Weißt du, was mir gerade das Allerneueste, was mir begegnet ist? Ich hatte ein Kind bei mir in der Betreuung, das ist jetzt schon ein bisschen was her, aber es ist trotzdem recht frisch. Das habe ich so früher noch nicht erlebt. Da war das Mädchen, ich hatte sie so auf dem Arm oder auf dem Wickeltisch oder so gesetzt und sie drückte immer meine Wange so zur Seite, also so, dass ich den Kopf zur Seite drehe. Und ich habe das erst gar nicht verstanden, was sie von mir möchte. Und sie drehte immer meinen Kopf so zur Seite, bis mir aufgefallen war, irgendwann sah ich sie, der Papa brachte sie und der Papa hatte in einem Ohr ein Mikrofon. Und das scheint er wohl immer im Ohr zu haben.
Okay.
Und als ich mit ihr kommunizierte, drückte sie immer mein Kind zur Seite und guckte mir ins Ohr. Sie wollte wissen, bist du da?
Ja.
Sprichst du mit mir oder ist da jemand in deinem Ohr?
Ja.
Ich fand das, und dieses Kind war unter 2 Jahre alt.
Ja.
Ich fand das so irre. Ja. So irre. Ich habe den Vater auch sehr freundlich und sehr behutsam, habe ich ihm das erzählt. Und ich wollte ihn nicht belehren, ich wollte es ihm nur erzählen. Und er sagte dann so, ja, lustig. Ich habe ja auch, die sieht, immer wenn ich mit der Person in meinem Ohr spreche, glaubt sie, ich rede mit ihr.
Ach was, wie süß, ja.
Aber er hat die Tragweite meinst. Aber leider nicht verstanden. Und das finde ich sehr, 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 also die Kinder merken ja auch die Echtheit. Bist du mir zugewandt oder nicht? Warum ist es so? Das ist auch wieder evolutionär bedingt. Wenn ich nicht weiß, dass mein Gegenüber echt ist, droht mir eine Gefahr.
Genau.
Das heißt, das Gegenüber ist schlichtweg nicht da.
Ja, ganz wichtig für alle, die das nicht kennen, die uns zuhören. Googelt mal oder bei YouTube würde ich gucken, das Still-Face-Experiment.
Genau.
Da sieht man das so wunderbar, wie Kinder reagieren und in welche Not sie kommen, wenn ihr Gegenüber nicht vorhanden ist oder nicht vorhanden scheint. Und das ist ja genau das Thema. Und es geht auch nicht darum, dass wir Handys oder sonst irgendwas verteufeln. Es geht wie immer um die Dosis, macht das Gift. Das haben wir nicht erfunden. Wir hatten das gesagt. Wie heißt denn der?
Das weiß ich jetzt.
Doch, das weißt du, das wissen wir alle.
Fällt mir jetzt gerade
nicht ein. Ja, mir auch nicht. Das macht mich jetzt verrückt. Das muss ich jetzt wissen. Ja, fällt mir jetzt aber nicht ein.
Dann fällt es dir gleich.
Ja, wahrscheinlich. Ich muss es googeln.
Paracelsius?
Paracelsius, ich weiß es nicht. Ich muss es wirklich googeln. Es ist jetzt aber auch nicht so wichtig. Ich will damit nur sagen, dass wir einfach aufpassen müssen, weil ich glaube, du hast was ganz, ganz Schlaues gesagt. Es geht auch hier wieder um Selbstverantwortung. Es geht darum, was sehen denn die Kinder? Wenn die Kinder sehen, egal in welchem Alter, dass ich selber die ganze Zeit mit dem Kopf im Handy hänge, dann ist ist doch deren Normalität. Und das ist doch die alte Geschichte. Wenn Kinder Erwachsene sehen, die Bücher lesen, dann heißt es nicht, dass sie den ganzen Tag lesen, aber sie sehen, dass es überhaupt jemanden gibt, der ein Buch in der Hand hat. Wenn du aber... Neulich war ich in München und ich war im Nagelstudio und habe so aus dem Fenster geguckt, während meine Krallen aufgehübscht wurden. Und Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Es gibt ganz wenig Menschen, die ohne mit dem Kopf im Handy zu sein,
sehr wenig,
durch die Gegend laufen. Das ist dann schon was, wo ich mir denke, also da habe ich keine Lust drauf. Also in meinem Leben, ich will das nicht haben. Ich habe mein Handy auch oft dabei. Ich habe momentan, wenn ich jetzt schreibe, lenkt es mich zu sehr ab. Ich bin nämlich auch eine, die dann drauf schaut, sobald es irgendwie hell wird. Mein Handy klingelt nie. Ich kenne meinen Klingelton nicht. Und trotzdem schaue ich drauf und trotzdem gucke ich dann mal wieder irgendwie. Heute sind Wahlen. Ich bin mir sicher, dass ich ab Nachmittag hänge ich irgendwie auf irgendeinem News-Ticker und will wissen, wie es ausschaut. Es ist aber eigentlich egal, weil ich muss das nicht verfolgen. Es reicht doch, wenn ich morgen Nachrichten höre oder heute Abend.
Aber wir müssen ja auch schauen, was die sozialen Medien, überhaupt Medien, mit den Menschen machen. Das heißt, sie sprechen ja ein Suchtzentrum an. Es geht ja darum, schnell Befriedigung zu erfahren, Dopaminausschüttung und. Und das
habe ich dir schon gesagt, wie klug du bist.
Oh mein Gott, danke schön.
Weil Achtung, Paracelsus und die Kunst des Maßhaltens.
Aber ich glaube, ich habe eben mich versprochen und Paracelsius gesagt. So klug bin ich doch.
Doch, du bist sehr klug. Du hast doch Migration.
Ja, stimmt.
Das würde ich jedes Mal einsetzen. Da hat der Paracelsius, ist viel schöner wie Paracelsus. Aber Paracelsius klingt besser. Ab heute sage ich Paracelsius.
Nein,
doch.
Das ist ja gar nicht richtig.
Das ist mir wurscht, es ist schön.
Meine Freundin mit Migration hat das gesagt.
Paracelsius.
Die ohne Staatsbürgerschaft.
Mein Gott, du hast ja eine Staatsbürgerschaft. Du hast Achtung, du hast nur nicht die richtige. Okay, Tomaten für Anke.
Ich wollte gerade sagen, sag du noch mal was von Tomaten. Hör mal. Aber ich wollte noch ganz
so
kurz mein Dopamin mal kurz zu Ende führen. Das hat ja sich da so aufhalten, mit wem bin ich denn befreundet, wie viele Likes habe ich denn, wie viele Klicks habe ich denn. Ich meine, wenn ich einen Post mache, gucke ich auch, wie viele haben den geliked.
Klar.
Also ist ja nicht so, dass mir das nicht passiert. So, und jetzt, wenn ich halt diese schnelle Bedürfnisbefriedigung habe, wenn ich da Dopaminausschüttung habe, wenn, dann brauche ich ein stabiles Selbst, um damit klarkommen zu können und nicht komplett abzudriften. Und jetzt gucken wir mal, die Menschen, die wirklich spät erst irgendwie, weiß ich nicht, Handy und Co. hatten oder die Internetfunktion. Mhm. Bei uns wurde es mit jedem Kind früher, während mein Ältester, da konnten wir es noch lange herauszögern, da gab es einfach noch nicht so. Mhm. War es bei dem Mittleren schon etwas kritischer und die Jüngste, die stand halt schon mit 12, was schon spät war. Nein, sie hat es später erst gekriegt. Aber machen wir uns mal nichts vor. Die Kinder, die, auch wenn wir da irgendwelche schicken Sperren oder so drauf haben, die sind doch klug. Die haben doch so schnell das Ding gehackt, so schnell können wir gar nicht gucken.
Also
ich verstehe das dann nicht
ganz
mehr.
Ganz spannend. Ich kenne einen, werde ich jetzt natürlich nicht sagen, wer das ist, einen jungen Mann, der von seinen Eltern so eine Sperre ins Handy gekriegt hat, dass er gewisse Dinge nicht machen kann. Und der hat mir erklärt, wie doof seine Eltern sind, weil er hat zwei Ebenen. Er hat praktisch die Ebene, die seine Eltern kennen, da ist die Sperre drin. Und dann hat er noch eine Ebene, also einen Benutzer-Account in seinem Handy. Das ist seine. Da ist alles drin, da kann er alles machen.
Ja.
Ich kenne diesen jungen Mann aber sehr gut und habe dann als sehr wohlmeinende, hoffentlich wertschätzende ältere Freundin gesagt, dass es sinnvoll ist, dass er in seinem jungen Alter, damals war der, ich glaube, 12 oder 13, nicht alles sieht, was das Internet hergibt.
Ja.
Und ich weiß nicht, was er bis dahin schon alles gesehen hatte. Ich weiß nur, dass er mit seinem Handy verwachsen ist. Das ist, als wäre es in seine Hand implantiert. Und das ist ein mittlerweile erwachsener Mann. Und ich glaube, dass das auch schon die Generation ist, die für die Handys und ausschließliche Kommunikation über ein tragbares Gerät das ist einfach deren Leben. Und ich glaube, wir müssen jetzt einen Weg finden, wie Menschen einfach aktuell leben und trotzdem nicht nur in virtuellen Welten leben, weil wir haben halt die Reale noch, wir haben noch die Erde, wir haben noch die Bäume, die anfassbare Blätter haben. Und ich glaube, dass wir uns und der Welt und der Menschheit und auch der Erde nichts Gutes tun, wenn wir nur noch digital sind.
Vor allen Dingen haben wir aber auch noch unsere inneren Anteile.
Über die reden wir das nächste Mal.
Genau. Vielleicht ist das auch mein entscheidender Moment jetzt, da müssen wir auch mal hinkommen. Wir haben diese inneren Anteile, die, wenn die nie gelernt haben oder wenn ich nie gelernt habe, irgendeinen Zugang zu irgendetwas zu finden. Und das kann ich, und da bin ich mir einfach total fest von überzeugt, das kann ich, wenn Kinder im Zustand einer gewissen inneren Gelassenheit und Ruhe sich für Dinge begeistern. Natürlich begeistern die sich auch für ein Medium, aber da ist ja alles menschengemacht. Das ist ja nicht die Realität. Wenn ich sehe, wie etwas wächst, wenn ich das fühle oder wenn jemand mit mir spricht, ich meine Sprache, erfühlen kleine Kinder ja auch. Es ist nicht nur so, dass es übers Gehör geht, wenn ich Sprache durch ein Medium höre, aus einem CD-Player oder heute von einer App oder so höre, dann ist das etwas anderes, als wenn jemand mir etwas vorliest. Nicht nur, dass ich dann ja auch diese emotionale Ebene habe. Es gibt ja auch ganz viele Tests darüber, wie Laute, ich glaube, man hat mal so Sprachtests gemacht, also da hat man was ausgesprochen und das war so vernebelt mit so einem Qualm. Ja. Und jeder Buchstabe hat eine andere Form und wird auch von meinem Ohr anders aufgenommen. Ja. So, und das heißt, wenn ich mit meinem Kind spreche, hat das eine andere Qualität, als wenn ein Ding mit meinem Kind spricht. Ja. Und es ist ja auch zum Beispiel, wenn mein Kind jetzt vor einem Medium sitzt, egal wie klein es ist, und es sieht etwas auf sich zurasen oder dort passiert etwas, was eine Emotion im kindlichen Gehirn auslöst, dann folgt da drauf aber keine reale Reaktion, also keine Bewegung, kein erschreckt, kein weiß ich nicht was, es bleibt unverarbeitet im kindlichen Gehirn. Während, wenn ein Kind draußen, meinetwegen, ist jetzt auf einmal, bricht ein Ast ab und fällt vor dem Kind auf den Boden, dann wird das Kind sich erschrecken, wird weglaufen, wird irgendetwas tun. Wenn das Ganze aber im Bildschirm passiert, bleibt ein Kind passiv. Und das ist ein großer Trugschluss zu meinen, dass das egal sei. Und das erkennt man ja schon daran, dass die Kinder, wenn die eine halbe Stunde Fernsehen geguckt haben, 10 Minuten, 15, völlig egal, dann glaubt man, oh, jetzt habe ich mal einen kurzen Moment Ruhe. Nein, nein, danach muss man ja das Dreifache auffangen, weil die erstmal durch sind. Die wollen das ja dann auch wieder abreagieren. Das kennt man ja. Meine Mutter erzählt mir noch, die war das erste Mal im Kino und dieser Klassiker, da kommt ein Zug auf uns zugefahren. Die ist rausgerannt aus dem Kino. Und das ist eine Leistung des Gehirns, das zu können, was Kindern noch nicht. Das ist zu früh, weil dadurch Entwicklungen stagnieren. Und das meine ich mit, haltet die Kinder so lange wie möglich fern von Medien, dann werden sie medienkompetenter. Ich rufe die Tomaten.
Die Tomaten.
Und, genau.
Die Tomaten kriegst du auf jeden Fall. Ich suche einen scheinenden Moment, gar nicht so einfach, weil das ist ein ziemlich düsteres Thema. Was wir auch nicht vergessen dürfen, wenn wir über Medien und Kinder sprechen, ist das Suchtpotenzial, das digitale Medien haben. Mein scheinender Moment ist, schwierig heute, echt schwierig.
Soll ich anfangen? Ich habe ihn ja noch gar nicht genannt, glaube ich.
Ja, fang mal du an.
Mein scheinender Moment ist, dass wir in der Realität bleiben dürfen, dass die wirkliche Realität mit allen echten Gefühlen, die da entstehen, dass das der Weg ist zu mir, dass das der Weg ist zum kindlichen Selbst, dass das wirklich wahre Verbindung schafft und dass wir aufpassen müssen, dass wir diese Technik nicht darüber stellen, sondern dass diese wirklich echte und wahrhafte Begegnung, dass das im Vordergrund steht, weil wir dann Lernpotenzial haben und wirklich gucken können, was ist los. Und während ich über Social Media mir ja immer Gedanken mache, wie es sein könnte, aber ich bin nie in der Realität.
Mhm. Dann schließe ich meinen scheinenden Moment daran an. Und zwar, dass ich glaube, du hast es gerade gesagt, von wegen, dass Kinder im Gefühl bleiben sollen. Und da bleibe ich auch. Mein scheinender Moment sind Menschen, die Kinderseelen davor bewahren, dass sie überall mitfühlen, nur nicht mehr lernen, mit sich selbst mitzufühlen. Ihre eigenen Gefühle zu fühlen und eben auch alle ihre Sinne einzusetzen. Weil die Sinne kommen mir zu kurz in den virtuellen Welten. Oh.
Ja.
Oh, okay. Dann werden wir unsere virtuelle Zeit für heute mal beenden.
Genau, das machen wir.
Ja.
Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia.